Wir lesen weiter im ersten Korintherbrief, in einem Brief, der sehr viel Inhalt uns weitergibt als Gemeinde, als Gläubige, wie wir leben sollen, welche Hoffnung wir haben, wie sie gestaltet wird, diese Hoffnung, und wo wir wachsam sein sollen, dass wir nicht abirren von dem schmalen Weg. Die Verse 8 und 9, ich lese mal die Verse 6 dazu und 7, da heißt es: Wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig geworden ist, also dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch festerhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Es geht heute darum, dass wir ein gesichertes Seelenheil in Jesus Christus haben. Denn diese Versprechen, die hier schon am Anfang gegeben worden sind, müssen gefestigt sein. Der Apostel Paulus sagte, er sei ein Berufener Gottes. Christus hat ihn zu diesem Amt berufen. Er spricht zu den Korinthern als Heilige, Geheiligte in Christus. Und er sagt, danke für die Gnade, die diesen Gläubigen gegeben worden ist. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, was diese Gnade alles beinhaltet. Sie ist so vollkommen, sie ist so umfassend, dass Paulus sagt, euch fehlt gar nichts. Ihr habt alles. Wenn ihr nur in dieser Gnade bleibt und sie entdeckt, sie ist vorhanden. Ihr braucht sie nicht mehr äußerlich zu suchen. Sie ist in euch durch den Heiligen Geist, so jemand wiedergeboren ist. Dann hat er diese Fülle der Gnade in sich. Kein Mangel ist da. Es bleibt letztlich nur noch ein Warten auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn man das dann hört, dann fängt man an, in sich zu suchen, ob das alles vorhanden ist. So wie Johannes in seinem Brief geschrieben hat, ihr bedürft gar nicht, dass man euch lehrt. Ihr wisst alles, alles, alles. Aber die Frage ist, ist es hervorgekommen im Tun? Es ist alles vorhanden. Es braucht immer nur die Erinnerung. Und hier kommt gleich der nächste Trost, den der Apostel Paulus den fragenden Gläubigen zuspricht und sagt: Diese Gnade wird festgehalten durch den, der sie gegeben hat. Ihr könnt sie nicht festhalten. Ihr könnt nur mal wieder Ja dazu sagen. Aber der sie gegeben hat, der wird euch erhalten bis ans Ende. Und zwar, dass ihr unsträflich seid auf den Tag der Wiederkunft eures Herrn. Unsträflich seid auf den Tag der Wiederkunft eures Herrn. Und das Ganze ist der Treue Gottes zu verdanken. Wenn Gott nicht treu wäre, würde das alles nicht funktionieren. Aber der Trost wird hier der Gemeinde in Korinth, die ja noch relativ jung war, mit auf den Glaubensweg gegeben. Und auch uns soll das auf den Glaubensweg gegeben werden, dass wir nicht Umschau halten, wo wir vielleicht Halt finden können in dieser Welt, sondern dass wir Gebrauch machen von dem, was vorhanden ist. Einige Punkte, die ich anmerken möchte. Zum Beispiel, er wird euch fest erhalten. Das ist eine Zusage des Herrn für alle Glieder an seinem Leibe, für alle Wiedergeborenen, die neues Leben empfangen haben. So wie der Herr den Menschen durch diese Gnade in die Stellung vor Gott gebracht hat, und die Korinther werden ja genannt und somit dann auch wir, Geheiligte in Christo, so sichert er auch das Bleiben in dieser Stellung zu. Denn niemand hat ja ein Verdienst, dass er sich in diese Stellung gebracht hätte. Auch im Römerbrief steht ja, ohne Zutun des Gesetzeswerke seid ihr selig geworden. Das nicht von euch, sondern ist alles von Gott. Er hat diese Stellung uns gegeben, vor ihm selbst, dass wir vor ihm unsträflich stehen. Und diese Stellung, die er geschaffen hat, will er auch selber bewahren. Merken wir, worauf es ankommt? Nicht auf uns selbst, dass wir uns bewahren, sondern uns bewahren lassen. Dass der Herr uns bewahren kann, weil er sein Eigentum, das ist nämlich das neue Leben in uns durch den Heiligen Geist, erhalten will. Es ist sein Eigentum. Und weil dieses neue Leben in den Gläubigen Raum gewonnen hat, sind die Gläubigen sein Eigentum. Sein Eigentum. Diese Stellung, die wir bekommen haben durch Golgatha, durch die Vergebung der Schuld und die Aufrichtung des neuen Lebens, will der himmlische Vater in Christus selbst erhalten. Trotz, und hier konnten sicher die Korinther auch fragend werden und manche unter uns dasselbe vielleicht tun, trotz unserer unvollkommenen äußeren Heiligung. Wir blicken dann auf uns und sagen, das kann doch nicht so sein. Ich bin doch äußerlich unvollkommen, wie verzagt bin ich oft in meinen Gedanken und Worten und Werken. Ich will lieber, wenn ich auf mich schaue, unten liegen, statt oben schweben. Darauf kommt es nicht an. Paulus sagt, der euch in diese Stellung erhoben hat, der wacht darüber, dass diese Stellung erhalten bleibt, so ihr zu diesem Erhaltenwerden immer wieder Ja sagt. Dann werdet ihr die Herrlichkeit nicht verpassen, keine Furcht sollt ihr haben. Die Zusicherung der Gnade Gottes für alle, die an ihn glauben, ist allumfassend von Anfang bis Ende. Denn der uns ohne Zutun, und das möchte ich immer wieder betonen, keiner von uns hat was dazu getan, in irgendeiner Weise, dass er ein Kind Gottes ist. Er hat nur Ja dazu gesagt, mehr nicht. Aber aufrichten das neue Leben konnte keiner von uns. Das ist ein Geschenk. Und es befindet sich in dieser Gabe des Heiligen Geistes. Das hat Gott getan, der uns ohne unser Zutun in diesen Stand gebracht hat, weiß, dass wir nicht befähigt sind, diesen Zustand selber erhalten zu können. Das weiß er. In Römer 5, 8 bis 9 lesen wir mal dazu. Wir lesen immer Verse im Kontext dazu. Da heißt es, Gott preist seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Also, er hat etwas für uns getan, ohne uns da zu befragen, ob wir das wollen oder nicht. Wenn er aber das getan hat, dann heißt es in Vers 9, dann werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Das sollte auch die korinthische Gemeinde gehört haben, dass sie getröstet vorangeht, ohne immer nur auf sich selbst zu blicken, was sie leider dann später auch getan haben und dadurch zu Schanden wurden an manchen Punkten. Aber sie hatten das Potenzial, das nicht zu tun, sondern im Glauben voranzugehen, weil der, der vorher schon den Preis zur Erlösung bezahlt hat, auch die Vollmacht hat, die Bewahrung vor dem Rückfall zu geben und vor dem ewigen Gericht. Darum sagte ja auch Jesus Christus bereits schon zu den Jüngern in Matthäus 16, Vers 18, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen werden. Das ist also auch ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, damit wir nicht verzagen, sondern dass wir glaubensvoll vorangehen. Oder denken wir an das, was in 1. Johannes 5, Vers 18 steht. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht bewusst, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Arge wird ihn nicht antasten. Nicht antasten. Das sollen Gläubige immer wieder aufs Neue erkennen. Darum heißt es ja auch in dem Brief an die Philipper, Kapitel 1, Vers 6, dass Paulus sagt, ich bin doch ganz gewiss, dass der, der angefangen hat, derselbe ist, der das Ende bringt. Sagt bloß immer Ja dazu. Bleibt immer bei ihm. Er ist der bestimmende Herr. Er ist, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt über die Engel, über die Mächte und über alles, was auf Erden stattfindet. Das hat Jesus auch seinen Nachfolgern zugesagt. Mit anderen Worten, es gibt keinen Rest mehr, der zur Furcht dienen soll. Alles ist überwunden. Das Leben ist vollkommen in euch. Macht Gebrauch davon. Lasst es zu. Denn über diesem Eigentum des Lebens steht der Geber des Lebens. Darum auch parallel. Und ich denke, es ging nicht nur um die Korinther, das Problem und diese Fragen, wie geht das weiter? Bin ich hier gut genug oder vollkommen genug, dass ich Gott dienen kann? Und werde ich das Ende schaffen? Werde ich in den Himmel aufgenommen werden? Diese Fragen hatten viele. Und von Korinth aus, dieser Korintherbrief wurde ja von Ephesus aus geschrieben, aber von Korinth aus schrieb auch Paulus gleich den Römern genau dasselbe und machte ihnen Mut. In Römer 8, Vers 33 und weitere heißt es doch, wer will denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist doch da, der gerecht macht. Wer will denn verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Nein. Wie geschrieben steht, wir sind doch um deinetwillen getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, das stimmt. Aber in dem allen überwinden wir weit, um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes, Tiefes, oder keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also hier wurde auch der römischen Gemeinde das gesagt. Denkt bitte daran, was Gott euch gegeben hat, so ihr es doch empfangen habt, das kann nicht mehr zerstört werden. Und davon könnt ihr nicht mehr getrennt werden, wenn ihr ein kontinuierliches Ja zu dem Herrn habt. Keine Macht, kein Wesen kann uns, und zwar von der organischen, nicht der organisatorischen, sondern organischen Verbindung mit Christus lösen. Durch den Heiligen Geist, die Wiedergeburt, sind wir organisch mit Christus verbunden. Sein Geist in uns ist die organische Verbindung. Deswegen ist Gemeinde Jesu keine Organisation, sondern ein Organismus, der organisch verbunden ist mit dem Geber des neuen Lebens. Auch hier verstehen wir in diesem Zusammenhang, was Jesus in Johannes 10 meinte, wo er ja deutlich machte, dass das, was einmal in seiner Hand ist, ihm nicht weggenommen werden kann. In Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen, denn ich und der Vater sind eins. Ich halte das fest. Also nicht wir, sondern der Herr selber hält fest, was er gegeben hat. Die Frage ist natürlich für den einzelnen Menschen, ob er organisch mit Christus verbunden ist oder ob er nur an Christus glaubt. Das kann man ja auch, nicht? Wir haben es ja uns gesagt, die Teufel glauben auch, dass er da ist, sie zittern. Sie sind nicht organisch verbunden mit Christus. Deswegen, das ist die Voraussetzung, das neue Leben zu empfangen. Und wo wir es empfangen haben, hält uns der Geber des neuen Lebens fest. Denn der Geist Gottes bezeugt in uns, und das will Paulus auch sagen, er schrieb es an die Römer, bezeugt uns, dass wir jetzt organisch verbunden sind mit Christus. Denn er zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes zeugt es uns. Wir wissen das. Das kann uns dann keiner mehr nehmen. Und weil wir Gottes Kinder sind, wissen wir sind organisch verbunden. Das tröstet uns und lässt uns froh durch die Zeiten gehen, egal was passiert. Nur das kann uns trösten. Nur das ist Sicherheit. Alles andere bringt Furcht und Angst. Aber Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe, das neue Leben treibt die Furcht aus. Es ist der Wechsel, der Schau eines Kindes Gottes. Wir schauen nicht mehr auf das Äußere, sondern wir schauen auf den, der uns das Leben gegeben hat. Und da hört die Furcht auf. Merken wir. Wir sind Gottes Kinder. So beschreibt es auch Paulus für die Korinther. Ihr habt wirklich alles. Ihr seid ein Glied am Leibe Jesu und dieses Glied ist untrennbar angebracht. Wenn wir uns fragen, kann dieses Glied vom Leib getrennt werden, sagen wir eindeutig von Gottes Seite aus nein. Denn so steht es auch im Römerbrief, Römer 8, Vers 1, so ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Weil sie wandeln nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ist nichts Verdammliches mehr. Es ist alles neu in Christus Jesus. Von Gottes Seite aus ist alles fertig. Er hält alles fest. Wenn ich, so wie es auch in einem Lied heißt, nicht, so nimmt er meine Hände, das wird ja sehr oft gesungen, da heißt es, und wenn ich auch nichts fühle von deiner Kraft, du führst mich doch zum Ziele. Ich spüre das jetzt nicht, aber ich habe das neue Leben in mir. Du führst mich doch zum Ziele, auch wenn es durch dunkle Täler geht, auch durch die Nacht. So wie es auch im Psalm 23 heißt, und wenn ich schon wandert im dunklen Tal, fürchte ich nicht, weil du ja dabei bist. Dein Stecken und Stab trösten mich. Allerdings, dieses Lied hat ja auch dann die Aussage, dass ich, wenn ich geführt werde, heißt es ja, so nimm, immer im Refrain, so nimm denn meine Hände und führe mich. Also wenn ich meine Hände nicht dem Herrn gebe, im übertragenen Sinne, dann kann er mich nicht führen. Aber wenn ich mich führen lasse, dann führt er, wo auch immer. Weil der Herr aber nur, und das sollen wir natürlich auch bedenken, nur Glieder an sich bindet auf der Basis der Freiwilligkeit, auf der Basis der Liebe, lässt er eine Trennung von dem Menschen selbst, wenn er sich trennen will, zu. Lässt er zu. Denn nur Liebe bindet an den Leib Christi. Nichts kann uns davon trennen, was außen uns bewegt. Aber ich erkenne auch aus der Schrift, wenn der Mensch sagt, ich will dich nicht mehr, ich lebe nicht mit dir, hält ihn der Herr nicht zurück. So wie bei den Jüngern. Petrus, Johannes, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Nein, wir wollen aber nicht. Gut, dann bleibt hier. Aber ich gebe euch die Freiheit. Ihr könnt gehen. Niemand ist verpflichtet, am Leibe Jesu zu bleiben, sondern nur die Liebe und Dankbarkeit hält fest. Lesen wir dazu im parallelen Kontext das Wort aus dem Hebräerbrief. Da wird Folgendes gesagt, in Hebräer 6, Vers 4. Es ist ja unmöglich, die, wenn einmal sie erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo diese abfallen, ist es unmöglich, dass sie wieder erneuert werden können zur Buße. Als solche, die sich ja den Sohn Gottes dann nochmal kreuzigen würden. Also hier wird gesprochen davon, ob das nun hypothetisch ist, ob das überhaupt jemand macht, das ist dahingestellt. Aber wenn das geschähe, und es steht deswegen in der Schrift, dass ja die Möglichkeit dazu bestünde, dass jemand das alles erlebt hat und geht weg, dann kann er nicht wieder zurück. Das ist dann unmöglich. Aber von Gottes Seite wird jeder bewahrt und festgehalten. Und wir denken dabei auch an Johannes 15, Vers 6, in diesem wunderbaren Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Da spricht der Herr in Vers 6, wer nicht in mir bleibt. Also mit anderen Worten, da war ja mal jemand dran, ne? In mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Es heißt hier nicht, indem ich nicht bleibe, sondern wer nicht mehr in mir bleibt. Und eine Rebe, die keine Frucht bringt, das wird deutlich, dass da irgendeine Hemmung drin ist, dass sie nicht mehr so am Weinstock ist, wie sie sein sollte. Denn die Frucht wirkt ja niemals die Rebe. Die Frucht bringt ja immer der Weinstock, bringt ja immer der Herr. Und wenn die Rebe nicht mehr da an dieser Möglichkeit bleibt, die Frucht zu bringen, wird sie weggenommen. Der Herr wollte in ihr sein, aber die Rebe wollte nicht mehr im Weinstock sein. Merken wir, warum das ist? Aber der Trost liegt darin, und den sollten die Korinther erfahren, dass wo jeder bei diesem neuen Leben bleiben will, er keine Furcht haben muss, dass er das Ziel verpasst und dass er irgendwie abfällt, sondern der Herr selbst passt auf ihn auf. Und zwar nicht nur in diesem einen Augenblick, wo er jetzt gläubig ist, sondern, wie sagt Paulus, bis ans Ende. Er betont das direkt. Er hält euch fest bis ans Ende. Der Herr sichert uns nicht nur eine zeitliche Erhaltung für den einzelnen Tag, dass wir erhalten werden als Christen, sondern er sichert uns eine Erhaltung bis ans Ende, bis wir aufgenommen werden in sein Reich zu. So müssen auch wir bis ans Ende diesen Kampf, den guten Kampf des Glaubens führen. wie es ja auch in 1. Timotheus 6, Vers 12 dem Timotheus gesagt hast, kämpfe du den guten Kampf des Glaubens, kämpfe ihn. Das heißt ja, achte nicht so viel auf die Anfechtung, sondern achte mehr auf deinen Herrn. Denn die Anfechtung, die trennen dich gedanklich zunächst erstmal von deinem Herrn. Dann beschäftigst du dich nur noch mit dem Anfechtung. Sondern blicke auf deinen Herrn. Wir sollen auch bis zum Ende diesen Kampf des Glaubens führen und in Jesus bleiben. Paulus betont diesen Endkampf als sehr stark, weil ein guter Anfang nicht allein genügt. Man kann in manchen Dingen, auch im Alltag, in seinem Alltagsleben einen guten Anfang machen, aber man kommt nicht zu Ende. Man hält nicht durch. Ein guter Anfang hat noch nicht die Bedeutung, dass man auch weiter durchkommt. Es muss auch ein gutes Ende da sein. Und da fordert der Hebräerbrief auf, und das ist ja auch so wichtig, das machen wir ja auch, wenn wir auf Glaubensväter schauen. Wir gucken immer nur auf die, die schon verstorben sind, die schon heimgegangen sind, wie ihr Ende aussah. Und das steht ja auch in Hebräer 13, Vers 7. Denkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Wo sollen wir da hinschauen? Ihr Ende schaut an. Und dann folgt ihrem Glauben nach. Der Anfang allein ist nicht das Entscheidende, sondern ist es eine Kraft, die durchhält bis ans Ende? Ist es eine Kraft, die uns getragen hat und trägt? Darum diese Aufforderung, schaut immer auf das Ende. Wie ist denn das bei den anderen gegangen? Sind die durchgekommen? Ja, na, dann folgt ihnen nach. Dann haltet auch fest an dem, was ihr empfangen habt. Das Sterbelager macht offenbar, ob die lebendige Hoffnung durch diese letzte Stunde trägt. Wir haben ja so viele Zeugnisse von Gläubigen, die dann gerade in dieser letzten Stunde bemerkten, wie sie aufgehoben worden sind in die Herrlichkeit. Auch Stephanus, der gesteinigt worden ist, er sah den Herrn. Auch Satonis Wasserzug, als er auf dem Sterbelager lag, dann kam die letzte Stunde, ich sehe den Herrn, er holt mich heim. Und alle waren da so freudig und haben das miterlebt. Aber es gab auch andere Zeugnisse, wo vielleicht jemand im Vorstand war. Wurde krank, ging ans Sterben. Der Prediger wollte ihm noch ein Wort Gottes sagen. Er drehte sich zur Wand und wollte nichts mehr hören. Auch ein Zeugnis. Was war da im Herzen? Oder eine Frau, und diese Geschichte haben wir gehört und manchmal schon zitiert, die ja auch ihrem Hausgesinde vorstand, mit ihnen sogar jeden Tag eine kleine Andacht hielt. Dann ging es ans Sterben. Und dann rief sie aus, der Heiland kommt und holt mich heim. Und kurze Zeit danach sagt sie, nein, es ist nicht der Heiland, es ist der Teufel. Fiel ins Kissen und war tot. Betrug durch das Herz. Da war also nicht dieser lebendige Glaube, der auch durch die letzte Stunde trug. Das Sterbelager macht es offenbar, was wirklich im Herzen ist. Ob da diese lebendige Hoffnung da ist, dieses nicht nur gute Anfang, sondern gutes Ende. Ob die organische Verbindung mit Christus vorhanden war und durchtrug. Und in diesem Blick darf auch Paulus uns zu einem Vorbild werden. Und er sagte zum Beispiel in 2. Timotheus 4, da spricht er in dem Vers 6, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Und dann betont er und sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. ich bin in Christus geblieben, ja. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tag der gerechte Richter geben wird, nicht mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und der Herr sagt auch, schon im Matthäusevangelium, deutliche Worte, dass es auf das Ende ankommt und das Beharren. In Kapitel 10 lesen wir mal Vers 21, eigentlich zunächst ganz schwere Worte. Es geht ja darum, dass wir als Kinder Gottes keinen Spaziergang durch die Welt machen. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Aber dann kommt es noch schlimmer. Da heißt es dann in Vers 21, es wird ein Bruder den anderen zum Tod überantworten. Und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und ihnen zum Tode helfen. Und ihr müsst gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Das sind ja keine guten Aussichten. Aber was sagt der Herr? Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird selig. Das kann alles passieren. Dass die eigenen Angehörigen ein ans Messer liefern, das ist in der Vergangenheit ja auch passiert. Verrat bis hin zum Tode. Ob das nun der Vater, die Mutter war, ob es ihm die Eltern für die Kinder waren, ob es der beste Freund war, der hat einen plötzlich ans Messer geliefert. Verraten. Und dann heißt es, jetzt kommt es auf das Ende an. Wer beharrt bis ans Ende, in Christus bleiben, ja, der wird selig. Von Gottes Seite ist ja alles klar. Er hält euch fest, aber ihr müsst auch in ihm bleiben. Lesen wir auch dazu nochmal eine Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 3. Es geht immer wieder nicht nur um den guten Anfang, sondern auch das Ende soll im Ziel des Glaubens stehen. Kapitel 3, Vers 6b zum Beispiel. Da heißt es, oder ich lese meinen ganzen Vers, Christus als ein Sohn über sein Haus, das Haus sind wir. So wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. Bis ans Ende. Und Vers 14, denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wir das angefangene Wesen bis ans Ende festhalten. Wir sind also aufgefordert und die Korinther waren auch aufgefordert, jetzt sich nicht nur der Geschenke zu erfreuen des neuen Lebens, auch keine Furcht zu haben, dass sie darin nicht bestehen könnten, sondern auch selbst jeden Tag Ja dazu sagen, bis ans Ende, gleich was passiert, was in dieser Welt passiert. Und in Kapitel 6 vom Hebräerbrief will ich auch noch mal lesen, Vers 11. Wir begehren aber, dass euer jeglicher denselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld ererben die Verheißungen. Bis ans Ende. Auch an die Gemeinde zu Thyatira, nicht? Die war ja gespalten. Ein Teil hatte dem Götzendienst Raum gegeben und die anderen wollten doch auch dem Herrn fest nachfolgen. Und da heißt es dann auch zu diesem anderen Teil in Kapitel 2, Vers 26 in der Offenbarung, ich lese mal ab Vers 24, euch aber sage ich den anderen, die zu Thyatira sind, die nicht haben solche Lehre, also mit dieser Propheten dort und mit dem Götzendienst und die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht auf euch werfen eine andere Last, doch was ihr habt, das haltet, bis ich komme. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Also immer wieder durchhalten bis ans Ende. Ihr seid gefragt, Gott hat alles getan. So wollte der Herr sagen. Gott sichert uns in Jesus Christus. Denn er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Ich bin bei euch. Und so soll es nun wieder hallen, auch aus uns zu ihm, ich bleibe bei dir alle Tage, bis an der Weltende. Wenn Jesus sagt, er ist bei uns, sollen wir das auch sagen. Alles andere hat er gesichert. Denn er ist treu, sagte Paulus zu den Korinthern. Er ist treu. Das sollten sie sich ganz fest einschreiben lassen ins Herz. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Offenbarung 19, Vers 11. Da wird Jesus beschrieben, reitend auf dem weißen Pferd. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Er steht zu allen Zeiten zu den Seinen. Darum konnte der Apostel Paulus auch an diese Korinther sagen, dann im 10. Kapitel, Vers 13, dass diese Anfechtung, die sie erleben, alle so gestaltet sind, dass sie sie ertragen können, wenn sie in Christus bleiben. Ja? Ich lese uns das mal. Es hat euch noch keine, denn menschliche Versuchung betreten, aber Gott ist doch getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. Wenn wir den Korintherbrief weiterlesen werden, werden wir merken, dass auch diese Gläubigen bereits schon an manchen Stellen vergesslich wurden. Und dann klappte das nicht mehr. Dann kamen ganz andere Wesenszüge wieder zum Vorschein. Aber wir sollen uns erinnern lassen. Gott ist treu. Kein Kind Gottes wird versucht über sein Vermögen. Nur in dieser Weise, dass das Kind Gottes das tragen kann. Weil Gott dabei ist. Er ist dabei. Und wir müssen ihm glauben. Nicht unseren Gefühlen oder Gedanken, sondern Gottes Wort. Und wenn ich ihm glaube und in ihm bleibe, werde ich das auch erleben. Er ist treu. So können wir das ja auch von verschiedenen Glaubensvätern oder auch Müttern lernen, wie zum Beispiel in Hebräer 10, ab Vers 19, da steht ja auch etwas von dieser Treue und den weiteren Versen ab Vers 22, wo es dann heißt, wenn wir doch die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu haben, Vers 22, dann lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, im völligen Glauben besprengt, in unserem Herzen, los von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser, lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Warum? Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Oder denken wir an die Glaubensfrau Sarah, von der ja gesagt wird, sie war ja auch zunächst schwankend, aber sie verließ sich dann doch auf das Wort des Herrn. Hebräer 11, Vers 11, durch den Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger ward und gebar über die Zeit ihres Alters, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hat. Sie achtete Gott treu. Und das ist auch das, was wir brauchen. Wir müssen Gott in Jesus Christus als den Treuen achten, der das tut, was er sagt. Auch wenn wir das nicht gleich sehen, aber er wird es tun. Und so steht es bereits auch schon im Psalm 101, Vers 6, wo der Herr sagt, wonach schaut er? Meine Augen schauen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. So spricht der Herr. Er schaut nach den Treuen. Gott ist treu und wir sollen es auch sein. Und das Letzte, bis auf den Tag des Herrn Jesus, sagt Paulus hier, so werdet ihr bewahrt. Das ist der Tag seiner Wiederkunft, um die treu gebliebene Gemeinde zu sich zu rufen und ihnen den Lohn der Freude auszuteilen. Der Tag des Herrn Jesus, so wie es auch in 1. Korinther 5, Vers 5 oder 2. Korinther 1, Vers 14 steht. Aber wir können auch davon im Philipperbrief 1, Vers 10 und 2, Vers 16 lesen. Es geht immer um diesen Tag der Wiederkunft des Herrn. Dieser Segensfluss des Lohnes beginnt mit der Aufnahme in das himmlische Reich, mit der Entrückung auch der Gemeinde zum Herrn, in sein himmlisches Reich und setzt sich da drin fort. Von einer Klarheit zur anderen. Und dieses große Vorrecht in der Erlösung Christi sollten nicht nur die Gläubigen zu Korinth, es sollten alle Gläubigen für sich erkennen, dass sie ihrem Heiland auf Erden in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen und dienen können, weil er dieses Leben der Heiligkeit und der Gerechtigkeit geschenkt hat. Es ist vorhanden. Es ist vorhanden. Und es darf und soll sich ausweiten und dadurch soll unser Wandel, unser Leben bestimmt sein. Alles, was zu einem gottseligen und gottwohlgefälligen Wandel dient, ist uns in Jesus Christus geschenkt. So hat es auch der Apostel Petrus geschrieben. In 2. Petrus 1, Vers 3, er sagt, alles, was nötig ist, dass wir hier vor Gott leben, für Gott in dieser Zeit, hat er uns geschenkt. Wir müssen das nicht produzieren, sondern wir müssen es nur annehmen und Danke sagen. Somit sollten also die Korinther gleich am Anfang getröstet werden, denn es war ja gar nicht leicht für die Gläubigen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen die klugen Griechen, die mit ihren Gottheiten hantierten und alles besser wussten. Ja? Daher kommen ja die ganzen Philosophen, die ja heute bis zum heutigen Tag gelesen werden, was die sagen. Man glaubt nicht, was Gott sagt, sondern was diese sagen. Ne? Und da hatten sie es schwer, jetzt da mittendrin zu erkennen, hier ist ein neues Leben, was nicht unbedingt sie bewahren müssen, sondern was Gott selbst bewahrt. Und sie dazu Ja sagen und sich führen lassen. Und zwar zu dem Tag hin, dass ihr Heiland und Herr wiederkommt. Ich lese uns nochmal die beiden Verse. Welcher auch wird euch festhalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus? Denn Gott ist treu, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn.